Heute möchte ich das Thema psychologische Sicherheit und Mut fortsetzen. Dieser Podcast unter diesem Titel, den habe ich schon mal gemacht, das ist Podcast Nummer 7 und der ist der erfolgreichste von allen Podcasts bisher. Also irgendwie hat euch das Thema psychologische Sicherheit und Mut angesprochen. In dem Podcast Nummer 7, um daran anzuschließen, spreche ich ja über das Thema Führen mit Herz. Und ich spreche die Themen Kopf und Herz an. Ich habe ja auch einen Podcast, der übrigens auch sehr oft gehört wird, über die Frage der Kohärenz zwischen dem Herzen und dem Kopf. Also wie stelle ich selber aktiv in mir einen Zustand her, der mich optimal leisten lässt, also wo mein ganzer Organismus, nicht nur der Körper, aber auch Seele und Geist, also Denken, Fühlen und Wollen, harmonisch miteinander funktionieren und ich dadurch besser wahrnehmungsfähig bin, mein Immunsystem ist gestärkt, ich nehme besser wahr, jawohl, ich nehme besser wahr, ich sehe besser, ich kann also auch, ich höre besser zu. Und so komme ich auch zu besseren Entscheidungen. Ich ruhe besser in mir. Ich kann andere Meinungen gelten lassen und trotzdem das Ganze zu einem gemeinsamen Ziel führen. Das alles gelingt besser, wenn ich in Kohärenz bin. Das sind die Themen, die ich ja in einem der anderen Podcasts ja angesprochen habe. Und eben in Podcast Nummer 7 spreche ich auch über Logik und Empathie. Also das Thema Führen mit Herz, ja, also der Kopf führt, aber das Herz sorgt dafür, dass das Ganze mit Empathie geschieht. Und so kann ich mir auch überlegen, wie kann ich denn auch die sogenannten harten und schwierigen Entscheidungen mit einer Klarheit, die mir das Denken ermöglicht, der Kopf, das Gehirn und zusätzlich mit einer Wärme und mit einer Empathie fällen und umsetzen. Das ist nicht einfach. Denn wenn es schwierig wird, habe ich ja als Führungskraft selber auch Angst, aus verschiedensten Gründen, berechtigt, kenne ich sehr gut selber auch. Man ist unter Druck, von oben, von rechts, von links und natürlich auch von unten. Man steckt irgendwo in der Hierarchie drinne, hat eine Aufgabe, sieht auch vielleicht selber die eigenen Schwächen. Ja, und jetzt bin ich plötzlich gefordert und muss schwierige Entscheidungen treffen, vielleicht die einen Menschen im Team betreffen. Und das Team erwartet, dass ich diese Entscheidung treffe, weil ich bin ja die Führungskraft. Das sind sehr, sehr schwierige Situationen. Ja, also wie gehe ich das Thema psychologische Sicherheit und Mut nun an? Also psychologische Sicherheit ist ja so ein Schlagwort heutzutage, was es seit ungefähr 2016, 17, 18 gibt. Ganz entscheidend ist die Literatur von der und die Arbeit von Amy Edmondson vom MIT und ihr Buch Die angstfreie Organisation. Da geht es ja ausschließlich um diese Frage: Wie stelle ich Sicherheit im Team her? Wie schaffe ich eine Atmosphäre des Vertrauens? Und viele Teams scheuen sich eben davor. Viele Teams haben nicht den genügenden Grad an Offenheit und Vertrauen, also den genügenden Grad an Sicherheit. Ich fühle mich als Teammitglied nicht sicher genug, um auch offen meine Schwächen zu zeigen. Zum Beispiel, weil in der Vergangenheit entweder ein Teammitglied oder meine Führungskraft mit meiner Offenheit schlecht umgegangen ist. Also entweder hat sie damit nichts getan oder noch schlimmer, ein Teammitglied hat über mich gelästert, schlecht über mich geredet, mich lächerlich gemacht, was mich sehr verletzt hat, oder die Führungskraft, die Teamleitung, hat mir dann meine Schwächen, die ich zu einem gewissen Zeitpunkt in der Vergangenheit offen gezeigt habe, hat mir diese Schwäche dann im Jahresgespräch vorgehalten. Und wo ich denke, aha, so machst du das also. du reagierst nicht im Moment drauf, sondern du sammelst das und hältst mir das dann am Ende des Jahres vor, um mein Gehalt zu kürzen. Also das alles gibt es und viele andere Situationen gibt es auch. Zum Beispiel habe ich das auch erlebt, dass ein Berater dann kommt und hilft für die Teamarbeit und jetzt wird erstmal alles rausgelassen und herausgeholt, was die Teammitglieder so stört. Und dann schaffen wir eine vermeintlich offene Situation und das endet damit, dass das Team alle ihre Ärgernisse bei der Führungskraft ablädt. Habe ich selber erlebt, ist äußerst ungünstig, wurde mir zu viel. Ich mache dann zu. Ich habe zugemacht und habe mir gesagt, ich verändere erstmal gar nichts, weil das ist zu viel. Also denn die Verletzungen, wenn die Anschuldigungen an einen Menschen einfach zu viel und zu viel auf einmal sind, und es erstaunt mich immer wieder, dass das auch heutzutage immer noch wieder passiert, dann geht die Tür zu, das hilft gar nichts. Ne? Also ich muss Kritik und Feedback lernen, auf eine gute Art, in einer guten Sprache und auch ich-bezogen zu bringen. Und nicht so heftig, sondern möglichst direkt und praktisch und nicht so persönlich, also in kleinen Portionen. Das muss aber gelernt werden. Darüber müssen wir sprechen, darüber müssen wir Verhaltensweisen entwickeln, gemeinsam, auf die wir uns einigen, um das hinzukriegen. Ja, also wie kann man ein Team charakterisieren, wo eben nicht genügend Vertrauen herrscht? Und ich will das mal in einer Liste eben bringen, weil anhand dessen kann man sich dann auch diese Dinge umdrehen und sagen, wenn Vertrauen herrscht, dann ist eben das andere Bild da. Also wo kein Vertrauen oder zu wenig Vertrauen ist, da verbergen die Teammitglieder ihre Schwächen voreinander und vor allem natürlich vor der Führungskraft. Sie scheuen sich aber auch, um Hilfe zu bitten. Also ich stelle mich so dar, dass alles gut ist. Ich kriege das hin, ich habe das im Griff. Obwohl das nicht ganz stimmt, aber ich tue so. Ich scheue mich auch vor Feedback, weil ich will nicht, dass mir jemand anders bei mir in meinen Bereich reinredet. Weil erstens haben die anderen eh keine Ahnung, was bei mir los ist. Und zurückkommen zum vorigen Punkt, ich habe ja meinen Laden im Griff oder meinen Bereich. Daraus folgt, also aus diesem, ich bin hier in meinem eigenen Bereich und meinem eigenen Silo sozusagen, daraus folgt, dass ich auch nicht bereit bin, andere in ihrem Bereich zu unterstützen. Weil wir haben ein Silo-Verhalten. Wir verhalten uns so, dass jeder seinen eigenen Bereich zu verantworten hat und damit auch dafür zu sorgen hat, dass es da läuft. Und deswegen biete ich auch nicht meine Hilfe an, weil ich denke, naja, ich habe es im Griff, also du musst es auch im Griff haben. Ne? Also den Anspruch, den ich an mich selber habe, habe ich dann auch an andere. Das führt natürlich auch dazu, dass im Team nicht hilfreich nachgefragt wird, wie geht's dir und kann ich dich unterstützen? Also es führt dazu, dass wir nicht mehr uns austauschen über unsere Verantwortungsbereiche, sondern nur noch uns selber darstellen und ja, möglichst eben immer so, dass wir alles im Griff haben. Und das, was wir nicht im Griff haben, das halten wir zurück und das managen wir irgendwie so, dass das die Außenwelt innerhalb des Betriebes nicht sieht. Damit entsteht eben auch, dass ich beginne über Vorstellungen, dass ich mir Vorstellungen mache über die anderen, die oft aber nicht der Wahrheit entsprechen. Weil ich nicht mehr sorgfältig unterscheide, was sagen mir die anderen, ne, alles gut. Und was ist eigentlich wirklich los? Ich interessiere mich ja auch nicht mehr für den Bereich des anderen. Damit ist es gut möglich, dass wenn der Mensch nicht mehr im Raum ist, dass wir dann über den Menschen lästern oder zynisch werden oder eine dumme Bemerkung machen. Also wir tendieren dann dazu, nicht mehr die Qualitäten des anderen zu sehen, den anderen nicht mehr wertzuschätzen, sondern wir sprechen negativ über die anderen, über das Ganze, über die Führung und alle anderen können es nicht und ich weiß aber wohl, wie es gehen müsste. Also wir verschwenden Zeit und Kraft damit, dass wir uns ständig abgrenzen und dass wir so tun, als ob alles gut wäre. Und wir fürchten eigentlich Meetings, weil da könnte ich ja sichtbar werden. Also im Meeting muss ich ganz besonders wach sein und so tun, dass ich den Laden im Griff habe. Damit alle denken, wow, der oder die ist ja toll und so will ich auch sein. So. Das charakterisiert Teams, in denen nicht genügend Vertrauen herrscht. Und du kannst sicher sein, das ist nicht irgendwie abgelesen, sondern das ist erzählt aus dem wirklichen Leben von heute. Das sind Geschichten, die ich immer wieder höre oder selber wahrnehme. So ist die Realität, leider Gottes. Und das kostet unglaublich viel Kraft. So, wenn ich jetzt Führungskraft bin, wenn ich jetzt Teamleitung bin, kann ich das ändern? Oder bin ich so frustriert, dass ich sage, die anderen, ich habe so viel probiert, die anderen sind nicht bereit, sich zu ändern. Das hat alles keinen Sinn. Also wo setze ich an? Und das ist eben gar nicht einfach. Da muss ich mir erstmal klar machen, Veränderungen von solchen Kulturen gehen nicht von heute auf morgen. Da muss ich einen 2 bis 3, vielleicht 5-Jahres-Horizont haben. Denn hier geht es um Verhaltensweisen, die sich oftmals über Jahre eingefahren haben, die auch Teil des Systems sind. Also systemisches Denken ist auch hier immer wieder hilfreich als eine Ingredienz, um zur Erkenntnis zu kommen, was eigentlich los ist. Verhaltensweisen, die sich über viele Jahre angesammelt haben, eingeschliffen haben, die graben sich irgendwie ein in das System, was immer das auch ist. Aber sie sind da und neue Menschen, die dazukommen, übernehmen recht schnell dann solche Verhaltensweisen, weil sie Teil des Systems werden. Also das ist ein wichtiger Faktor, der mit zu berücksichtigen ist. Das alles zu verändern, erfordert sehr viel. Und da muss man sich in Ruhe einen Plan machen, sich das wirklich ernsthaft vornehmen und ja, am besten sich 1, 2, 3 Menschen suchen im Team, die dazu bereit sind, sodass ich eine Allianz bilde und dass ich eine kleine Delegation bilde, dass ich das alles transparent natürlich mache und sage, ich möchte jetzt eine Veränderung in unsere Verhaltensweisen hineinbringen. Ich möchte euch mit einbeziehen. Wir machen das Schritt für Schritt, sodass keiner Sorge haben muss, irgendwo herauszufallen. Aber natürlich entsteht dann schon die Erwartung, und die wird auch klar formuliert, dass wir gemeinsam in diese Veränderung hineingehen. Und wenn das für den einen oder anderen im Team oder die ein oder andere nicht gelingt, dann erarbeiten wir gemeinsam Konsequenzen. Entweder eine andere Stelle im Betrieb oder andere Veränderungen, die helfen, oder die Trennung. Also das Ganze schließt mit ein, dass wir auch eine Trennungskultur entwickeln. Sich zu trennen im Arbeitsleben ist nicht so schlimm. Es erscheint immer wahnsinnig schlimm, weil ich verliere meinen Job und da und wie unmöglich sind die. Aber schlussendlich sind wir doch ehrlich. Wer irgendwo mal rausgeschmissen wurde und dadurch tief verletzt ist, in der Regel nach 1 oder 2 Jahren, muss man doch sagen, das war das Beste, was einem passieren konnte. Weil man konnte sich dadurch weiterentwickeln, hat eine neue Arbeitsstelle gefunden, hat sich im Leben verändert, weiterentwickelt. Also seien wir doch ehrlich, das ist in den meisten Fällen doch das Richtige gewesen. Auch wenn natürlich die Prozesse, die zu solcher Trennung geführt haben, oftmals schlecht geführt wurden, viel zu lange dauern und nicht gut waren. Also das gilt natürlich trotzdem. Ja, also wie komme ich in Veränderung? Ein wichtiger Punkt ist, dass ich sehr gut schaue, wie handle ich und was ist mein Verhalten? Also da muss ich als allererster, als Führungskraft vorangehen und darauf achten, dass ich konsistent bin. Also die Teammitglieder haben mir vielleicht vor einiger Zeit oder vor einem Jahr immer mal wieder gesagt, dies und jenes. Und ich bin nicht konsequent mit diesen Hinweisen umgegangen. Das hat das Vertrauen im Team sehr geschadet und sehr geschwächt. Also jetzt muss ich mir dieses Vertrauen wieder neu erarbeiten als Führungskraft. Das heißt, ich muss selber anfangen. Ich muss gucken, wo sind die Punkte, wo ich tatsächlich nicht konsistent bin im Handeln, also wo ich etwas sage und es dann nicht tue, wo das Team von mir zu Recht erwartet, dass ein Prozess, eine organisatorische Maßnahme zu Veränderungen führt, also dass ich diese Maßnahme durchführe und dann tue ich das nicht oder ich tue es viel zu spät. Das schwächt das Vertrauen sehr stark. Und da kann man, wenn man 10-mal das gut macht und man macht das einmal schlecht, kann man einen großen Teil seines Vertrauens schon wieder verlieren. Also das wäre der erste Hinweis an dich als Führungskraft. Schaue sehr genau hin, was du sagst und was du tust. Und arbeite an deiner Glaubwürdigkeit und Konsistenz im Handeln und im Verhalten. Der zweite Hinweis wäre, gib dir mehr Zeit, nimm dir mehr Zeit, um dein Team besser zu verstehen. Also betreibe Menschenkunde. Schaue auf das Alter deiner Teammitglieder. Menschen haben andere Bedürfnisse, wenn sie zwischen 30 und 40 sind oder 40 und 50 oder 50 und 60. So, es gibt die 7-Jahres-Perioden. Es gibt Krisenmomente, die typisch sind. Viele Menschen kommen in die Krise mit 40 oder 42. Wieder andere Menschen kommen in eine nächste Krise um die 50 herum. So, es gibt verschiedene Methoden und Instrumente, um Menschen zu beschreiben, zum Beispiel das Enneagramm. Das sind 9 Menschentypen, aber es gibt auch andere, die will ich jetzt hier gar nicht nennen. Such dir einige dieser und lass dich anregen und beobachte die Menschen. Beobachte, wie sie handeln, beobachte auch ihre Physiognomie, ihre Ausstrahlung, ihre Hautfarbe, wie das Auftreten ist, wie die Haltung ist. Verstehe Menschen auch von ihrem Temperament her. Viele Menschen kennen die 4 Grundtemperamente nicht. Also es gibt den cholerischen Typ, der schneller sich schon mal aufregt und wütend wird, aber dann auch wieder friedlich ist danach und es schnell vergessen kann. Es gibt den melancholischen Typ, der da lastet immer das Leid der Welt auf den Schultern. Aber es sind sehr tiefsinnige Menschen, die aber auch etwas Leidendes haben, aber die sehr sorgfältig sind, sehr gründlich sein können. So, es gibt sanguinische Menschen, die mit Humor an die Sache gehen, die kreativ sind, die viele verschiedene Themen gleichzeitig behandeln können. Ich gebe ja nur ein paar Eigenschaften, man müsste das ausführlicher machen, aber es sind ja nur Anregungen. Und es gibt eben noch, was haben wir, phlegmatisch, cholerisch, sanguinisch und mir fällt gerade das 4. nicht ein. Also studiere Menschentypen auf verschiedenste Art und dann verstehst du sie besser und dann kannst du besser mit ihnen umgehen und ihre Ängste und Sorgen besser verstehen. Dann höre länger zu, höre besser zu. Gib ihnen das Gefühl, dass du wirklich mit Empathie dabei bist, dass du sie ernst nimmst. Wenn du zuhörst, du musst als Führungskraft nicht immer gleich eine Lösung haben. Also erwarte nicht von dir, dass du immer gleich Antworten hast, sondern höre zu, lass es stehen und sag auch immer mal wieder, ja, ich weiß es auch im Moment nicht, was das Beste ist. Lass es uns mal sacken und wir reden vielleicht morgen nochmal oder nächste Woche. Und dann finden wir schon gemeinsam eine Lösung. Also vertraue mehr auf den Prozess, auf das Team, auf die Intelligenz der Gruppe und erwarte nicht von dir selbst, dass du auf alles immer eine Antwort haben musst, weil du meinst, du bist ja Führungskraft und jetzt musst du dafür eine Antwort haben. Also geh in die Meetings entspannt, sorge dafür, dass ein gutes Gespräch stattfindet und lass es zu, dass wir nicht immer gleich die Antworten haben. Ja, und eine andere Anregung ist, Schaffe Einheiten oder Sequenzen, wo man Persönliches austauscht. Da kriegen natürlich jetzt alle sofort einen Schreck. Oh Gott, was muss ich da sagen? Mach's doch einfach und humorvoll und erzähle, was war denn dein liebstes Spielzeug in deiner Kindheit? Oder wovon hast du geträumt, als du 17, 18, 19 warst? Was hättest du gerne im Leben gemacht und wo stehst du heute? Oder was waren Wendepunkte in deinem Leben, die dich weitergebracht haben? Klar, das geht jetzt ins Persönliche, aber so lernen wir uns besser kennen. So lernen wir von dem Menschen im Team, von dem wir eigentlich dachten, der ist blöd, ne? Blöd in Anführungsstrichen, oder die ist durchgeknallt oder ich mag sie nicht oder was auch immer, also Sympathie, Antipathie, um aus diesem Level herauszukommen, hörst du plötzlich eine Geschichte von diesem Menschen, wo du sagst, oh, das ist ja auch ein Mensch sozusagen. Nicht nur ich bin einer, der leidet, die leidet ja auch. Die hat ja unglaublich was durchgemacht. Wow, das wusste ich nicht, dass in der Familie dies und jenes passiert ist. Und hättest du doch mal was gesagt, dann und so. Solche Dinge kommen dann, dass man plötzlich betroffen ist, dass man gerührt ist oder ja, wie das ist ein doofes Wort vielleicht, oder dass man berührt ist, das ist ein schöneres Wort, von dem anderen, von der Menschlichkeit des anderen. Und plötzlich funktioniert die Zusammenarbeit im Betrieb, bei der Arbeit besser. Also das können wir weiter ausbauen, dass wir sagen, wir erzählen uns Geschichten von Erlebnissen aus unserer Arbeit, die erfolgreich waren. Aber ich erzähle es in Form einer Geschichte. Also wenn ich pflegend tätig bin und ich hatte ein schönes Erlebnis mit einer Klientin oder ich bin Therapeutin oder ja, ich habe einen bestimmten Prozess in einer fabrikartigen Umgebung, der gut lief, weil wir zu zweit, zu dritt plötzlich eine Lösung gefunden haben. Erzählt euch solche Geschichten, sammelt solche Geschichten und macht daraus ein Storyboard. Sammelt sie, sammelt Fotos dazu, packt die Geschichten in humorvolle Sätze oder Bilder, was auch immer, sodass sichtbar wird, warum wir hier sind, was wir eigentlich tun, was uns motiviert, warum bin ich hier und mache das, warum tue ich mir das an jeden Tag? Ja, deswegen, weil ich immer wieder im Rahmen meiner Verantwortung und meiner Aufgabe Freude habe, weil Dinge gelingen. Und so kann man sich auch natürlich Dinge erzählen, die vielleicht nicht gelungen sind. Dazu gehört dann schon wieder ein bisschen mehr Mut, sich zu zeigen und eine Geschichte zu erzählen, wo es nicht gelungen ist und wo ich vielleicht auch noch keine Lösung weiß. Also das sind alles Anregungen, wo du Lebendigkeit in dein Team bringst, wo du Kreativität in das Team hineinbringst, wo ihr auch mal zusammen was anderes macht und euch als Menschen gegenseitig anders erlebt. Und das kann alles dazu führen, dass, und jetzt gehe ich nochmal auf die Liste, die ich eingangs genannt habe, nicht? Dann fangen wir an, uns unsere Schwächen zu zeigen. Dann haben wir auch keine Angst mehr, um Hilfe zu bitten, weil ich habe dich als Mensch jetzt ganz anders verstanden. Ich weiß, du kannst dies und jenes. Das ist mir plötzlich wieder aufgegangen, indem du diese oder jene Geschichte erzählt hast vorhin, ja? Jetzt kann ich dich um Hilfe bitten, weil an dem Punkt bin ich nicht so gut. Ich scheue mich nicht mehr so vor Feedback, weil ich weiß, meine Führungskraft missbraucht es nicht. Und die anderen missbrauchen das auch nicht. Ich bin jetzt in der Lage, über meinen Verantwortungsbereich hinwegzuschauen und auch andere zu unterstützen. Ich bin in der Lage, das Ganze zu sehen und mich selber einzuordnen in dem Ganzen. Ich scheue mich nicht, andere zu fragen, wie geht's dir? Und auch ein bisschen hineinzubohren. Ich habe den Eindruck, es läuft gerade nicht so gut bei dir. Wir haben gelernt, dass wir da nicht gleich beleidigt sind, sondern dass wir uns da verletzlich zeigen und sagen, ja, das stimmt. Du könntest mir eigentlich helfen. Würdest du das tun? Das wäre ja Wahnsinn. Okay, super. Also, und wir leben dann weniger in Vorstellungen von den anderen, die negativ sind, sondern wir lernen die anderen schätzen in ihren positiven Qualitäten. Wir lernen, miteinander in Kohärenz zu kommen, in Freude, in freudiges Miteinander. und merken, dass dann die Arbeit viel besser geht, weil wir miteinander das Ganze sehen, uns einordnen können, wo ist meine Stelle im Ganzen. Wir verschwenden nicht mehr so viel Kraft damit, dass wir uns ständig abgrenzen und dass wir so tun, als ob alles gut wäre, obwohl das nicht der Fall ist. Und dann freuen wir uns auch auf Meetings, weil die Meetings sind motivierend und geben mir Kraft, statt dass sie mir Kraft nehmen und eigentlich am Ende überflüssig sind, weil ich ja eh nicht gesagt habe, was eigentlich Sache ist. Also die ganze Stimmung, die ganze Qualität des Teams und der Zusammenarbeit dreht sich um. Damit werden wir auch konfliktfähiger. Wir lernen, uns gegenseitig Feedback zu geben. Wir erwarten nicht mehr, dass das ständig nur die Führungskraft macht. Wir weisen uns gegenseitig hin auf Verhaltensweisen, die wir ja verabredet haben gemeinsam, die wir geübt haben. Also ich spreche jetzt über einen Prozess, der ein Jahr oder zwei wahrscheinlich gedauert hat. Und inzwischen können wir das und weisen uns gegenseitig auf Verhaltensweisen hin, die wir nicht mehr akzeptieren. Also wenn ich, der Alex, plötzlich doch wieder zurückfalle in eine Verhaltensweise, die schmerzhaft ist, die nicht gut ist, die negativ ist, kriege ich sofort den Hinweis von jemand, der sagt, Alex, so nicht, die Sprache ist nicht okay. Die Sache an sich, lass uns das gerne besprechen und zuhören, aber nicht in dieser Art und Weise. So, und all das gelingt besser und leichter. Und Konflikte werden eher gesehen als, okay, das sind eigentlich Kräfte und Spannungen, die gut sind. Wenn wir damit gut umgehen, dann bewirkt das nämlich was und bewirkt Veränderung und treibt uns voran. Also Konflikte werden zu Quellen für Veränderungen und werden gesehen als etwas Gutes. Ja, und auch durch die Geschichten, die wir uns erzählen, sind uns unsere Ziele klarer. Und dann können wir auch über finanzielle Ziele nochmal ganz anders sprechen und in einen ganz gesunden und freudigen Wettbewerb miteinander treten, im Sinne von, wir wollen gemeinsam nicht nur unsere inhaltlichen, sondern auch finanziellen Ziele erreichen. Und dann können wir auch über unsere eigene Organisation hinwegschauen und uns mit anderen vergleichen und auch hier in einen gesunden wirtschaftlichen Wettbewerb gehen, der uns anspornt, im Sinne von wirklich ein gutes Team, wie im Sport. Auch das im Sport das Team, das ist ein gesunder Wettbewerb, solange er gesund ist und nicht mit Doping noch übertrieben wird, das ist ja klar, sondern es muss einfach Freude bleiben, Freude machen. Ja, und das alles erfordert Mut. Darum psychologische Sicherheit und Mut. Den Mut, sich zu zeigen, den Mut, diese Dinge anzusprechen und zu sagen, obwohl es so scheint, dass sich hier niemand verändern will und die Situation total verhärtet ist, nehme ich mir jetzt den Mut, spreche das an, gehe da rein und versuche, selber die ersten Schritte zu machen und vielleicht mit einigen anderen, die dann auch bereit sind, zu einer Veränderung des Ganzen zu kommen. Das erfordert sehr viel Mut, auch den Mut, das Negative umzudrehen in Positives. Ja, das ist ja oftmals heute uncool. Ich meine, wir sind ja dadurch cool und kriegen Anerkennung von den anderen, wenn wir ganz besonders lustig, zynisch, hässlich über andere reden. Ja, dann lachen die anderen, machen das auch und so entsteht so ein Gruppengefühl von, ja, wir sind untereinander und wir sind toll, aber wir beklagen uns mächtig und so weiter. Also es erfordert großen Mut, da nicht mitzumachen, sich da rauszuhalten und positiv die Dinge zu sehen, weil das sogenannt uncool ist. Also darum psychologische Sicherheit und Mut, um hier in Veränderungen zu kommen. Das alles bespreche ich auch mehr geordnet, sage ich mal, in diesen 4 Schritten. In meinem Kurs Teamentwicklung, den kannst du kaufen und dann lernst du in 4 Schritten, nämlich psychologische Sicherheit herstellen, dann sich gegenseitig verletzlich zeigen, das ist der 2. Schritt, der dann auf Basis von gesteigertem Vertrauen möglich ist. Der 3. Schritt ist die gemeinsame Aufgabe, lebendig pflegen Und der vierte, über den ich jetzt nicht gesprochen habe, der aber auch ganz, ganz wichtig ist, ist die innere Arbeit, also das Inner Work, die Arbeit mit mir selbst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. War, glaube ich, ein bisschen länger heute, sehr inhaltreich. Ich hoffe, es gefällt dir und bis zum nächsten Mal.